Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf heute wieder mal meinen Kollegen Patrick hier willkommen heißen, wobei ich irgendwie mittlerweile das Gefühl habe, eigentlich müsste er mich willkommen heißen, weil ich bin ja nun endlich zurück aus der Elternzeit und währenddessen haben ja Patrick und Gerd die ganze Zeit den Laden hier geschmissen. Deswegen erstmal noch vielen Dank Patrick und auch an Gerd, du jetzt heute bei XPeng bist. Danke, dass ihr das übernommen habt.
Ja, freilich. Schön, dass du wieder da bist.
Als ich weg war, gab es eine Meldung, kurz bevor ich zurückkam, die mich tatsächlich ein bisschen bewegt hat, fast geschockt hat, weil ich gelesen hatte, dass Polestar sich aus den USA ab 2027 zurückziehen wird und jetzt gerade seine Autos mit Abschlägen von, ich glaube, $23.000 und $25.000 verkaufen muss. Ja, also ein Drittel weniger. Genau, man könnte jetzt sagen Schnäppchenalarm, aber mit dem Problem, dass Polestar sich eben zurückzieht aus dem Markt. Das heißt, keine Ahnung, was passiert, wenn du einen Steinschlag hast und auch keine Ahnung, ob die denn dein Daten, Internet, keine Ahnung was, also alles, was so ein Smart Car ausmacht, auch eben mit abklemmen. Dann hast du ein ziemlich doofes, ziemlich unreparierbares Elektroauto, das wahrscheinlich auch niemand so richtig haben will. Und wenn man jetzt denkt, ja okay, dann sollen die Amis halt, keine Ahnung, Cybertruck fahren oder irgendein anderes Elektroauto, dann muss ich sagen, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ein Ding ist, weil vielleicht steckt da ja tatsächlich am Ende mehr dahinter, weil Polestar selbst hat es nicht von sich aus gesagt, wir wollen nicht mehr nach Amerika und so in die USA im Speziellen, sondern das US-Handelsministerium hat es ihnen am Ende verboten, weil sie keine, das muss ich nachlesen, keine Specific Authorization bekommen haben unter der sogenannten US-Connected Vehicle Rule. Das Ganze basiert darauf, dass die Amerikaner sich irgendwann überlegt haben, dass es ja Länder gibt wie China und Russland, die möglicherweise ihnen feindlich gesonnen sein können und dort dann über die Information and Communications Technology and Services Regeln vernetzte Fahrzeuge besonders unter Beobachtung stellen und sicherstellen wollen, dass Datenschutz eingehalten wird, dass kein Fernzugriff passiert oder irgendwelche Manipulationen von den Fahrzeugen letztendlich stattfinden. Jetzt könnten Ketzer sagen, gut, es gibt ja den US Cloud Act und der ist ja ähnlich kreativ mit den Persönlichkeitsrechten und diesem Umgang damit. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema an der Stelle. Was für mich jetzt dahinter steckt, ist wirklich die Frage, ist es nur einmalig bei Polestar? Ist es was, was häufiger auf uns zukommt? Ist es das ganze Protektionismus-Ding in den USA und dann auch vielleicht als Antwort aus China? Geht es weiter und wie müssen wir Europäer uns da denn eigentlich dann auch draufstellen? Und auch insbesondere die krisengebeutelte europäische und auch deutsche Autoindustrie. Was bedeutet das für uns? Und um genau das zu klären, haben wir jemanden da, der es heute wirklich wissen muss, weil er hat lange in China gearbeitet. Ich glaube, er war über 25 Jahre dort. Er hat dort als Chefvertreter der BASF gearbeitet. Er war dort Präsident der Handelskammer von Europa, der Handelskammer von Deutschland. Und bevor wir das alles noch weitermachen, das kann er auch gerne selber erklären, wir haben Jörg Wuttke hier, deswegen vielen Dank, der heute in Washington sitzt und deswegen wahrscheinlich einen wunderschönen Blick hat auf dieses Dreieck China, Europa und USA. Deswegen Jörg, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott aus Washington.
Hallo.
Jörg, kannst du dich einmal kurz selber noch vorstellen, was du jetzt heute machst, was du bisher gemacht hast und woher du deine ganze Expertise nimmst und vielleicht eine gewisse Faszination für China?
Ja, ich bin ein sogenanntes China-Fossil. Also ich habe erst 1982 das erste Mal das Land besucht, habe dann in Taiwan Chinesisch studiert und bin dann im Grunde genommen 35 Jahre in China unterwegs gewesen für ABB als auch für BASF. In der Tat habe ich dort die Deutsche Kammer 99 gegründet und die Europäische Kammer 2000 und bin dann im Grunde in beiden Funktionen, in beiden Organisationen jahrelang Chef gewesen und habe also dort sehr viel Geopolitik mitgemacht. Ich bin seit 2 Jahren jetzt hier in Washington, arbeite für die Firma, die ursprünglich von Madeleine Albright gegründet worden ist. Wir sind also eine geopolitische Beratungsfirma in der sogenannten K Street, die dafür relativ berühmt ist. Und da in der Tat sind wir unterwegs mit Kunden, die in Amerika anecken, weil sie vielleicht eine chinesische Ownership haben sozusagen, aber ich bin auch unterwegs in China selbst, berate viele deutsche Firmen dort, diese auch sich dort weiterhin unternehmen wollen. Die wollen im Grunde genommen dort ihren Intellectual Property schützen und da sind wir im Grunde genommen ganz stark aufgestellt.
Mhm. Du hast jetzt viele Jahre, hast du gerade gesagt, in China gearbeitet und sowas und sitzt heute in Washington. Wenn du jetzt auf die Autoindustrie im Speziellen blickst, sieht man da aus Washington anders auf China, als wir das zum Beispiel aus Berlin machen oder aus Brüssel? Oder ist das da alles der gleiche kritische oder auch wohlwollende Blick?
Nein, Washington, sagen wir mal, muss man wirklich trennen. Amerika sieht China sehr viel kritischer, als die Europäer jetzt China betrachten. Aus Europa wird China eigentlich eher nur durch die Wirtschaftsbrille gesehen. Hier wird es durch die Wirtschaftsbrille und die Sicherheitsbrille gesehen. Und deswegen ist hier auch eine ganz andere Diskussion unterwegs. Wir haben aber die interessante Situation, dass die Bevölkerung, der Kongress im Grunde genommen extrem antichinesisch aufgestellt ist, währenddessen der Präsident im Weißen Haus China mehr als Transaktionspartner sieht und deswegen auch viele Aktionen, die im Grunde genommen gerade auch im Parlament, also im House of Representatives, als auch im Senat unterwegs waren, die antichinesisch sind, die Blockaden darstellen sollten, hat er unterbunden, primär zum Beispiel TikTok, das Biden angestoßen hatte. TikTok sollte verboten werden und nun ist TikTok immer noch dabei. Trump ist eigentlich derjenige, der zu Xi Jinping einen ganz guten Draht hat und der im Grunde dafür sorgt, dass hier noch kein richtiger Flächenbrand ist, was China angeht.
Aber ich sag mal so, die Wirtschaftsbrille, ja, die du genannt hast, mit der wir aus Europa auf China schauen, ein paar Flecken hat die ja schon bekommen. Also die müssen wir mal wieder putzen, um in dem Bild zu bleiben. Jetzt ist ja China längst nicht mehr die verlängerte Werkbank von uns im Westen, sondern sehr selbstbewusst geworden, ja, und technologisch auch eine Herausforderung für den Westen, kann man sagen. Hört man, liest man ja aller Orten. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass sich dieses Verhältnis so ein bisschen umkehrt?
Ja, China steht für ein Drittel aller herstellenden Produkte dieser Welt. Also China produziert jedes dritte Produkt, das sie anfassen. Und das wird wahrscheinlich noch mehr werden. Ja, also 33% momentan, es kann bis 40% sein. Und da China im Grunde genommen eine ganz schwache Binnennachfrage hat, der Konsum ist überhaupt nicht richtig angelaufen, wird wahrscheinlich noch mehr Wert auf Exporte gelegt. Also es wird noch spannender werden. Und da fängt es ja an, für uns interessant zu werden. Früher war China ein Markt für uns und da passte gerade die europäische Wirtschaft absolut super drauf. China war die Nachfragegeschichte und wir haben die Maschinen geliefert und die Chemie, um eben China damit zu versorgen, dass die industrielle Entwicklung vorantreiben konnten. Ja. Jetzt dreht China das um. China exportiert mehr Chemie nach Europa. Auch mehr. Die Maschinen werden immer besser und immer präsenter. Und dann hat China natürlich noch den Vorteil einer manipulierten Währung. Der Renminbi ist circa 30% unterbewertet gegenüber dem Euro. Von daher sind die Chinesen im Grunde genommen auch wettbewerbsmäßig extrem gut unterwegs. Und die Technologie, was das angeht, hat natürlich China die tiefste Bank an allen Ingenieuren, die es weltweit überhaupt gibt. Deswegen ist China jetzt auch ein Innovationsstandort geworden. Das heißt also, wir müssen im Grunde genommen in Europa aufwachen und sehen, dass China jetzt nicht mehr Kunde ist, sondern auch Konkurrent.
Mhm. Aber jetzt, wie ist denn aus deiner Sicht dann der größte Denkfehler, den wir in Europa gemacht haben? Haben wir da zu lange drauf gewartet, dass da was sich ändert? Oder haben wir es einfach nur übersehen, weil wir dann auch zu arrogant waren? Oder was ist da, wie konnte das passieren?
Ja, also 3 Jahre Covid haben sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir China besser verstanden haben. Deswegen im Grunde 2023 war so ein bisschen so ein Wake-up-Call, gerade bei der Automobilindustrie, als dann die ganzen CEOs nach 3 Jahren Abstand wieder zum ersten Mal in Shanghai und Peking aufschlugen und dann entsetzt festgestellt haben, dass sie die Hälfte der Autos auf den chinesischen Straßen nicht identifizieren konnten, weil das alles Lees und Neo und Xpengs waren.
Eins zu eins mein Erlebnis. Genauso ist mir gegangen.
Ja, also von daher ist das, sagen wir mal, eine gewisse Wohlfühlgesellschaft gewesen in Europa. Uns geht's ja gut und die Chinesen brauchen uns und die werden uns auch weiterhin brauchen. Und die Chinesen haben eben im Grunde genommen das gemacht, was auch im Grunde genommen Japan, Korea und Taiwan Jahrzehnte davor aufgezeichnet haben. Sie sind technologisch einfach wahnsinnig schnell gewachsen. Und China ist nun nicht Taiwan mit 23 Millionen Leuten, sondern eine Megamacht mit 1,4 Milliarden. Und daher auch ein ganz anderer Scaling-Effekt. Also sie können ganz andere Nummern produzieren. Und deswegen ist China jetzt für uns echt ein Problem geworden. Gerade was Automobil angeht, natürlich, weil die aufgehört haben, Autos zu produzieren. China produziert ja im Grunde genommen Mobiltelefone auf Rädern.
Mhm. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt und das führt auch zu dem ursprünglichen Thema hin, was den Anschluss letztendlich auch für die Folge heute gibt, dieses Polestar-Thema. Wie siehst denn du das ganz grob umrissen? Ist das jetzt in erster Linie so ein wirklich, wie es auch kolportiert ist, ein Sicherheitsthema oder ist es eigentlich ein Handelskonflikt oder einfach nur ein industriepolitischer Schachzug, um sich da protektionistisch weiter aufzustellen und gegen China zu schützen? Das, was die Europäer ja ihres Zeichens nicht so richtig hinkriegen.
Na, Polestar ist ja im Grunde genommen ein Auto, das global aufgestellt werden wollte. Ja, also dass man im Grunde ja mit China produziert vielleicht und das eine schwedische Provenienz hat und dann Amerika der Markt dann da ist. Und das hat sich eben herausgestellt, dass die Globalisierung so nicht mehr funktioniert. Ja, China und Amerika sind Konkurrenten geworden und haben im Grunde genommen jetzt durch die technologischen Entwicklungen Möglichkeiten bekommen, dass man eben in der Tat ein Auto einsetzen kann, um Daten zu sammeln. Ja, und da fängt es eben an. Es ist ja diese Gleichzeitigkeit von Chinas Wachstum und gleichzeitig auch künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass wir jetzt eine Situation haben, dass zum Beispiel hier in Amerika jetzt gerade diskutiert wird, warum Toaster, die digital unterwegs sind, also mit Chips, gefährlich sind, weil Leute reinhacken können und dann auf einmal jemanden in der Küche dazu begleiten können, was sie da machen. Ja, wir haben jetzt hier eine Diskussion in Amerika, diese Roboter, diese Staubsauger, die dann auf einmal eben Bilder übermitteln an Leute, die da reingehackt haben. Also es ist ja nicht so, dass die Autos jetzt standalone ein Problem sind, sondern dass durch die Chips und durch die Möglichkeit von riesengroßen Datenmengen zu verarbeiten über KI, wir im Grunde genommen immer transparenter werden. Also die Gleichung ist ja je digitaler, je transparenter. Das haben wir ja auch beim Iran-Krieg festgestellt, dass die Israelis im Grunde genommen sich in das Überwachungssystem der Iraner reingehackt haben und somit herausfinden konnten, wo also die Führungsspitze ist. Also von daher ist da schon ein gewisser, sagen wir mal, Klarsicht dabei, dass eben wir im Grunde genommen durch die Transparenz auch immer verwundbarer werden. Und da ist eben Polestar jetzt das Opfer geworden. Sie konnten nicht beweisen, dass sie im Grunde genommen jetzt eine Feuerwand aufgebaut haben, sodass China jetzt eben keinen Zugriff auf die Daten haben und auf die Kameras, die da in dem Auto, Sensoren, die in den Autos sind, und sind daran gescheitert. Übrigens interessanterweise der Nachbar, also Volvo, hat das ja geschafft, diese Lizenz zu bekommen. Und da zeigt es sich auch, dass man im Grunde genommen damit umgehen kann, wenn man denn richtig aufgestellt ist.
Aber das heißt, es ist eigentlich ein Managementfehler, dass Volvo jetzt, dass Polestar aus den USA rausfliegt, weil die Polestar-Chefs es nicht geschafft haben, sich dahingehend aufzusetzen? Oder ist es, was ist es dann? Weil
Ich kenne natürlich den sogenannten Approval-Prozess jetzt nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Volvo, die ja schon seit längerem in South Carolina Autos produzieren, eben sehr stark eine Lieferkette haben, die nachvollziehbar ist, die weniger digital ist und die im Grunde genommen weniger chinesisch ist. Ja, Volvo gehört ja zu 100% Chile, ist eigentlich eine chinesische Firma, aber mit klarem schwedischem Profil. Und Polestar ist eben ganz neu. Polestar ist digital, Polestar ist eine Firma, die sicherlich jetzt durch China auch gewachsen ist und daher, sagen wir mal so, was die Hardware angeht, aber auch die Software, sehr viel chinesischer unterwegs ist und von daher sehr viel schwieriger das zu entsinisieren ist als ein Volvo-Auto. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Polestar sich gesagt hat, ist es denn wert, dass wir jetzt alles, was mit China zu tun hat, da rauszubauen und neue Lieferketten aufzubauen, und haben wahrscheinlich dann gesagt, nee, das ist zu aufwendig, das lassen wir mal. Und deswegen hat wahrscheinlich Polestar eine andere Entscheidung getroffen als Volvo.
Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Polestar hat, muss man dazu fairerweise auch sagen, nicht so übertrieben viele Autos verkauft in den USA. Es waren irgendwas von 2022 bis 25, also oder Anfang 26 jetzt, knappe, ich glaube, 30.000 Autos. Also jetzt nicht wirklich die Welt. Das ist weniger, als sie beispielsweise in Deutschland verkauft haben. Oder in Europa sind es, glaube ich, insgesamt 300, nee, wie viel waren es? Ich
glaube 130. 130.000.
Genau, danke. 130.000 Autos. Also natürlich sind die USA ein kleines Ding. Nur der Punkt, der für mich kam, ist, in China verkaufen die halt auch fast nichts mehr, weil sie halt zu teuer sind und gegen die ganzen Preisdumpings, die in China ja gerade stattfinden, einfach nicht mehr ankommen können mit ihrem eigentlichen Profil, das sie fahren wollen. Das heißt, die kommen ja dann zwangsläufig, wenn man die Marke nicht einsagen will, nach Europa und machen da noch mehr Druck, ja, weil da ja schon keiner ist.
Ja, ich meine, EV-Autos sind eben in China gegründet worden. Dort sind die Batterien, dort sind die digitalen Lösungen. In Amerika hat eben Donald Trump gesagt, Klimawechsel gibt es nicht. EV sind natürlich nicht besonders männliche Autos und von daher wollen wir mit den Benzinern weitermachen. Ja, also von daher ist ja diese Abkopplung des amerikanischen Marktes relativ klar und da ist eben Polestar wie auch viele anderen bei den EVs im Grunde genommen hinten runtergefallen. Ja, die Ausnahme ist immer noch Tesla, die ja hier gegründet als auch gut verkauft werden, aber in der Tat ist das eben so, dass man da zwischen, im Englischen sagt man, between a rock and a hard place ist, dass man im Grunde genommen in Amerika nicht verkaufen kann und in China nicht mehr wettbewerbsfähig ist, da bleibt nicht mehr viel übrig und deswegen wird das sehr schwierig sein, eben dann diese Mengen hinzubekommen, um eben profitabel zu sein. In der Tat ist ja in China ein brutaler Wettbewerb durch Überkapazitäten. China hat ja die Möglichkeit und die Kapazitäten, über 50 Millionen Autos zu produzieren, verkauft aber nur 23 Millionen im Binnenmarkt. Ja, das heißt also, China könnte eigentlich die Welt bedienen. Der Markt in Europa und in Amerika ist ja in etwa 14 plus 15 Millionen Autos. Also China hat ja 130 Automobilmarken, ja. Das ist natürlich 100 zu viel. Aber dort findet keine Konsolidierung statt, ja. Und dann ist es für kleine Firmen wie Polestar wahnsinnig schwierig, dort zu existieren. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wird Polestar sicherlich jetzt noch eher in Brüssel aufschlagen und gucken, wie man jetzt den europäischen Markt eher abschottet gegen chinesische Importe.
Mhm. Aber ist es dann, vielleicht aus der Autobrille wirkt es so krass und so groß, aber ist es das jetzt wirklich oder ist es eigentlich nur so eine, wir hatten ja die Debatte mit den Huawei-Chips in dem ganzen 5G-Umfeld, ja, beispielsweise, ist es halt nicht einfach eine andere Branche, die jetzt der gleichen Fragestellung zum Opfer fällt?
Oder ja, ich meine, das ist eine Vertrauensfrage, ja. Inwieweit können wir in Amerika China trauen? Ja, die Diskussion fing ja schon an nicht nur bei den Telefonsystemen sondern sogar schon bei den Kränen in den Häfen, ja. Nach dem Motto, wenn wir jetzt einen Konflikt haben, wir Amerika einen Konflikt haben mit China, könnt die Chinesen de facto diese Kräne alle abstellen, ja, Killswitch. Und da ist die Diskussion im Grunde spannend, weil wollen die Chinesen das wahrscheinlich nicht. Huawei hat ja auch kein Interesse im Grunde, um Spionage zu betreiben. Wenn das irgendwo mal jetzt rauskäme, muss ja auch ein Beweis da sein, dann könnten sie ja den Verkauf weltweit einstellen. Würde ein Argentinier oder ein brasilianisches Telefonsystem Huawei einbauen, wenn es sich herausstellt, dass das alles im Grunde genommen dann in Peking querläuft und mit KI eben alles überwacht wird. Also eher nicht, ja. Aber Tatsache ist, der Vertrauensverlust von Amerika mit China ist so ausgeprägt und sicherlich wird das auch in Europa irgendwann mal so ankommen, dass eben chinesische Produkte schon mit Argusaugen angeguckt werden. Ja, und da fängt es an. Wie gesagt, bei Telefonsystemen ist das offensichtlich, aber vielleicht endet das dann in Europa auch beim Staubsauger.
Wahnsinn. Jetzt, man fühlt sich ja ein bisschen wie in einem Spionage-Thriller eigentlich, weil es ist nicht mehr nur Handel, sondern
man sucht. Ich suche die ganze Zeit irgendwie Jason Bourne durchs Bild rennen.
Ja, der könnte uns noch begegnen. Aber was ist denn, wenn man den Spieß umdreht? Also ich meine mich zu erinnern, Luca, korrigier mich gerne, aber war es nicht auch so, dass man Botschaftsgelände und sowas, da darfst du nicht befahren mit solchen Autos, ne? Also ja, auch bei uns so.
Wir hatten ja mal Professor Kraus gesprochen, der hat genau das gemacht. Der hat, glaube ich, für die Polizei in Hessen eine Analyse gemacht, weil dann die Frage war, darf denn zum Beispiel ein Tesla Model 3, Wächtermodus und Co., wir kennen alle die Geschichten mit Daten, die in Kalifornien gespeichert werden, dann rausgegeben werden, wenn sie denn sollen manchmal, darf der eine Polizeistation befahren? Darf das, also darf auch ein Auto dorthin abgeschleppt werden und dann dort stehen? Weil der nimmt er dann da auf, dann, also ist ja wie eine Wanze, also von der Logik her. Also Militärgelände etc. pp. Wir hatten den VW-Hack von Flipke beispielsweise 2014 Ende, wo Daten gespeichert wurden, dann auch Botschaftsgelände und alles Mögliche rausfinden konntest. Das ist ja schon
cool, was passiert. Wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, ja, dann wird im Eingangsbericht vermerkt, dass alle Kameras und Systeme ausgeschaltet werden aus Datenschutzgründen. Also BMW vertraut nicht mal den eigenen Autos in den eigenen Werkstätten, wenn du so willst.
Ja, ich meine, Tesla wurde 2023 im August mitgeteilt von den chinesischen Behörden in Hunan, in der Provinz Hunan, dass also kein Tesla sich den Flughäfen nähern kann. Was natürlich absoluter Irrsinn ist. Es gibt ja auch Spionagesatelliten, die können das sehr viel besser machen als ein Tesla-Auto. Aber das zeigt ja auch im Grunde genommen, wie gesagt, nur diesen Vertrauensverlusten, dass auch Leute im Grunde genommen eben sofort ihre Furcht extrapolieren und sagen, ja, die Amerikaner spionieren jetzt und die Chinesen haben natürlich dann die Befürchtung und werden dort eben alles abtrennen. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Nokia und Ericsson extreme Marktanteile in China verloren. Die waren ja bei 30% früher und sind jetzt bei 0,2%. Ja, also das Misstrauen in beiden Volkswirtschaften ist extrem ausgeprägt. Und in Europa ist man eben noch nicht ganz angekommen, weil diese Produkte, die aus China kommen, eben sehr gut und sehr billig sind. Ja, und man sagt sich, na, kann ja nicht schaden, dass da vielleicht ein Spionageleiter in Peking jetzt meinen Staubsauger hackt und dann guckt, was ich da mache. Aber die Tatsache ist, dass in der Tat bei Automobil das am sensibelsten ist und man dort jetzt in Amerika zumindest Schotten dicht gemacht hat. Wann das in Europa passiert, kann ich nie voraussehen, aber die Gefahr besteht natürlich. Diese Inselbildung, ja, ist ja extrem ausgeprägt.
Aber Jörg, für mich geht es noch nicht so ganz klar. Wir, wie von außen immer genannt, überregulierten Europäer, wir aluhütigen Deutschen, die auf den Datenschutz und uns deswegen ja selber auch ständig das Leben schwer machen. Wieso sind wir politisch, industriepolitisch da so blauäugig und sehen das nicht? Und sagen, ja, aber der Chip kostet halt 4 Cent weniger. Und woher nehmen dann im Umkehrschluss die Amerikaner das Geld? Weil ich meine, das wächst ja bei, ja, die sind höher verschuldet, aber das wächst ja trotzdem nicht auf den Bäumen. Dass sie einfach sagen, das ist mir egal, ich zahle halt das Doppelte.
Ich glaube, dass dort die Bevölkerung, was Überwachung angeht, nicht so sensibilisiert ist. Ja, wir haben China nicht als Feindbild. Das ist anders hier in Amerika. Wir sehen China immer noch als perfekten Lieferanten. Es ist billig, es ist gut und geistesgeil in Deutschland. Also von daher ist das ja schon mal so, dass wir ganz anders aufgestellt sind. Jetzt glaube ich, kann es in der Tat zu einer Diskussion kommen, wo es dann heißt, ja, wollen wir denn so in der Art und Weise überwacht werden? Aber da sind wir noch nicht angekommen, ja. Die Chinesen sind ja schon sehr viel weiter und die Amerikaner ja auch, dass sie im Grunde genommen jetzt schon überall drauf achten, wie das läuft, welche Daten jetzt über die Landesgrenzen gehen, was dort passiert. Also von daher ist es eben momentan noch so, dass bei uns die Konsumenten sehr viel mehr das Sagen haben. Ich habe ein Hearing gehabt, ein Parlaments-Hearing in London, wo in der Tat es hieß, ja, wollen wir nicht uns mehr abschotten gegenüber chinesischen Produkten, weil die im Grunde genommen ja nicht nur jetzt spionieren, das war weniger das Thema, sondern de facto hier unsere industrielle Landschaft abräumen, weil im Grunde genommen wir nicht konkurrieren können gegen die Chinesen. Ja. Und da war im Grunde genommen die ganzen Konsumenten, also die Marks & Spencer und wie sie alle heißen, die Läden haben gesagt, nein, wir wollen weiterhin auf chinesische Produkte zielen, weil da die Margen höher sind und weil das ja gut ist. Ja. Wenn ich mir ein Produkt aus China kaufe, das kostet 100, das kostet dasselbe Produkt aus Italien oder aus Deutschland 150, dann habe ich im Grunde 50 gespart und kann damit eben mehr zum Friseur gehen oder lokal essen gehen und so weiter. Also diese Diskussion, ja. Und aber in Deutschland wird das sicherlich jetzt irgendwann mal auch kippen, weil wir verlieren ja 10.000 Jobs pro Monat im herstellenden Gewerbe. VW hat ja nun bekannt gegeben, dass sie unter Umständen nochmal 100.000 Jobs loswerden wollen. Von daher ist ja in der Tat irgendwann mal der Punkt angekommen, wo China jetzt als Arbeitsplatzvernichter vielleicht diskutiert wird. Und dann wird es eben eine ganz andere Diskussion sein. Aber dass wir jetzt China als Spionageleiter empfinden, da sind wir noch weit entfernt von.
Ja, es wird vielleicht nach der billigen Energie aus Russland das zweite Erwachen.
Ja. Ja, weil wir die Abhängigkeit ja haben, im Grunde von vielen Bereichen von China. Und deswegen sind ja auch im Grunde genommen die Politiker sehr vorsichtig, was Aktionen gegenüber China angeht. Ich habe ja im Februar den Kanzler beim Abendessen auf seine Peking-Reise vorbereitet. Und dort war eben das auch Gespräch, wie abhängig sind wir und wie weit können wir uns vor China schützen. Ja, da sind natürlich auch die Zeitläufe ganz anders. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Anti-Dumping-Case machen oder die sogenannten Safeguards in Brüssel bemühen, also Abschottung gegenüber chinesischen Produkten, dann wirkt das in China, sagen wir mal, innerhalb von 1-2 Jahren. Ja. Die Chinesen können aber bei den Chips, und das haben wir ja Ende letzten Jahres bemerkt, jederzeit uns abnippeln. Und auch gerade bei seltenen Erden haben die Chinesen ja gezeigt, wo der Hammer hängt. Und von daher ist ja da die Zeitläufigkeit so, dass sie uns innerhalb von Wochen dazu zwingen können, unsere Fabriken abzustellen. Ja. Und da ist die Problematik. Wie gehe ich damit um? Ja. Wie weit kann ich jetzt im Grunde genommen meine Arbeitsplätze schützen, ohne jetzt die Chinesen herauszufordern?
Mhm. Aber brauchen wir dann in Europa eine andere Resilienz? Also ich komme auch vor dem Hintergrund, wir hatten es vor einer Weile diskutiert, Patrick, der Fall Twingo, der doch jetzt irgendwie super schnell entwickelt wurde. Ich glaube, in 18 Monaten. Und wie hat man das gemacht? Weil man halt die europäischen Entwickler die eine Hälfte des Tages hat arbeiten lassen und die chinesischen Entwickler die andere Hälfte des Tages. Genau. Dann hat man quasi 24 Stunden und dann hat man in 18, ich meine es waren 18 Monate, bitte nagelt mich nicht fest, damit halt den neuen Twingo irgendwie aufs Band geschoben. Und das ist natürlich ein Wort. Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Manager, die dafür verantwortlich sind, noch immer den Rubel rollen sehen wollen und nicht das langfristige Problem, dass sie sich damit einkaufen, weil so fair muss man ja sein, wenn die das jetzt mit Leap-Auto oder Leap-Motor oder wem auch immer zusammen bauen, dann holen die sich ja das Problem einfach zwangsläufig rein, dass das Know-how abfließt etc. pp.
Ja, das ist ja im Grunde genommen die Zwickmühle, in der wir sitzen, dass wir gleich auf der einen Seite Aktionäre haben, die Returns wollen, das heißt also es soll möglichst billig produziert werden und möglichst in größeren Nummern produziert werden und gleichzeitig wir eben auch als Volkswirtschaft in Deutschland eben die Notwendigkeit sehen, dass die Leute einen Job haben. Ja, also wir merken ja auch gleichzeitig, dass wir auch eine extreme Ingenieurmangel haben in Deutschland. In meiner Zeit als BASF-Manager in Peking, wir haben 2017 ein Ingenieurcenter in Chengdu, Sichuan-Provinz, aufgemacht, das also Anlagen, Chemieanlagen konzipiert weltweit. Das waren 7 Leute und als ich gegangen bin vor 2 Jahren, waren es 400. Ja. Dort wird im Grunde genommen die Anlagen konzipiert. Wenn du dir den BMW 7er anguckst, der in München produziert wird und meistens auch mit einem österreichischen Motor bei der Verbrennerversion ausgeprägt wird, das gesamte Auto wird in Shanghai konzipiert. Engineering, Design, alles wird in Shanghai gemacht, ja. Warum wird das in Shanghai gemacht? Sicherlich auch damit, weil eben, sagen wir mal, der chinesische Markt gerade bei der Top-End extrem wichtig ist, ja. Und man auch dort das Ökosystem hat, diese Autos eben anders auszurichten, nämlich digitaler. Dort gibt es die Baidu, dort gibt es Huawei. Wir sind ja im Grunde genommen, was digital angeht, in Deutschland immer noch bei Neandertal. Und deswegen haben wir die Firmen ganz sicher die richtigen Schlüsse gezogen und gesagt, okay, muss ich mich eben jetzt in China aufstellen. Deswegen hat Volkswagen ja auch wahnsinnig viel Geld in den letzten 3 Jahren investiert in China, um eben diese Transformation hinzubekommen, weg vom Verbrenner hin zum Mobiltelefonauto und gleichzeitig eben dort auch sich in Firmen eingekauft hat wie XPeng, die dann eben das Chassis bereitgestellt haben. Ja, ich war ja mit dem VW-Chef Brandstätter bei einem Briefing mit der Außenministerin damals, Annalena Baerbock. Und dort hat der Ralf ihr klar gemacht, warum er in China mehr investiert. Er sagte, wir sind 2 Jahre zurück beim Chassis und 6 Jahre digital. Der einzige Platz, wo ich das aufholen kann, ist in China. Ja, deswegen müssen wir hier investieren. Und man sieht ja auch die Erfolge bei Volkswagen. 20 neue Modelle kommen dieses Jahr auf den Markt. Etliche davon sind in der Preisklasse von BYD, sind also nicht nur in China wettbewerbsfähig, sondern das ist noch wichtiger, auf Drittmärkten, Südostasien zum Beispiel. Und das wird zunehmend für Volkswagen ein Problem, ja. Sie werden eigentlich, im Grunde genommen ist das eine deutsche Marke, die immer chinesischer wird.
Mhm. Aber haben das die Manager dann auch schon auf dem Blick? Du hast jetzt Brandstätter angesprochen. Haben die das also sehen die, was es dann auch im Ergebnis bedeuten wird und kann?
Ja, die sehen das schon ganz klar. Ich meine, die müssen eben sagen, okay, ich baue vielleicht jetzt das globale Auto nicht mehr, sondern ich mache jetzt eine chinesische oder eine asiatische Version. Die kannibalisiert zum Teil vielleicht die Exporte aus Wolfsburg heraus in nach Südostasien, aber so ist es eben. Wie gesagt, dass die Aktionäre auch interessiert daran, dass das gut klappt. Und gleichzeitig muss man eben auch sehen, wie die Firma es schafft, sagen wir mal, diese Erkenntnisgewinne aus China zu replizieren in Europa, aber auch in Amerika. Amerika, ja. Das ist ja das, was ich immer in den Medien als Fitnesscenter bezeichne, dass wir dort lernen, eben anders zu produzieren, risikoreicher zu produzieren, eben auch Lab to Market, also aus den Labors heraus jetzt nicht 15 Monate zu arbeiten, sondern vielleicht das als 8 Monate zu machen. Also China, wir können eine Menge von China lernen, und wenn wir uns abkoppeln von China, entgeht uns dieser Lerneffekt, und wir müssen aber auch gleichzeitig gucken, wie wir unsere Volkswirtschaft einmal schützen in Europa und gleichzeitig eben dort für sorgen, dass wir wieder wettbewerbsfähig sind. Ja, die Deregulierung müsste schneller vorangehen. Wir müssen die Kapitalmärkte weg von wie es Monika Schnitzer, die Wirtschaftsweise, immer sagt, wir sind eine Sparkassengesellschaft, hin mehr zu Risikokapital, dass Venture Capital bei uns populärer wird, dass wir mehr in Aktien investieren und weniger in Bonds. Gleichzeitig die Arbeitsmärkte deregulieren, dass also das auch fitter ist. Also im Grunde genommen alles das, was Draghi sagt. Das heißt, wir müssen bei China vielleicht ein bisschen defensiv spielen, sprich also einige Mechanismen bemühen, die uns vor chinesischen Importen schützen. Aber gleichzeitig das Hauptproblem sind wir ja selbst. Ja, wir sind nicht wettbewerbsfähig, und da müsste dran gearbeitet werden.
Was könnte denn China von uns wollen? Womit könnten wir uns denn attraktiv machen? So richtig attraktiv. Na, früher war das mal die Oberklasse-Limousine made in Germany. Das ist es nicht mehr.
Ja, wir haben ja immer noch im Schwabenland und auch in Bayern vor allem viele sogenannten Hidden Champions. Wir haben ja Hochtechnologie in kleinen Bereichen. Das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie diese kleinen Familienunternehmer sich Weltmarktanteile von 60, 70, 80% erwirtschaftet haben. Mhm. Und das haben die Chinesen ja auch gemerkt, ja, dass sie im Grunde genommen jetzt einkaufen gehen und sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt diese Technologie ein und werde sie entweder weiterentwickeln im Schwabenland oder in Bayern oder gleichzeitig dann eben die Technologie nach China rüberholen. Also wir haben ja eine Menge noch zu bieten. Wir sollten uns da nicht unter Wert verkaufen. Aber die Gefahr, die ich sehe und die ich auch versuchte jetzt beim großen Kongress in Stuttgart zu formulieren, ist, wir haben ein riesengroßes Problem. Wer immer im Grunde genommen mit chinesischen Eigentümern unterwegs ist, kommt unter Umständen Amerika nicht mehr in den Markt rein. Ja, das ist den meisten gar nicht bewusst. Ja, Polestar ist ja eine Sache. Wir haben hier zum Beispiel Syngenta, eine Schweizer Düngemittelfirma und Pestizidfirma, die ist aus Arkansas rausgeschmissen worden, weil der Gouverneur sagte, ihr gehört zu 100% einem chinesischen staatseigenen Betrieb, also müsst ihr im Grunde genommen mit Politkommissaren durchsetzt sein, und deswegen könnt ihr hier kein Land kaufen. Ja, wir haben Riesenprobleme bei Pirelli gehabt. Pirelli hat ja eine chinesische Eigentümer, die waren früher über 60%, jetzt sind es glaube ich 30%. Und da wurde eben gesagt, Leute, ihr macht hier Räder mit den Sensoren und das endet dann in Peking irgendwo auf dem Radar. Deswegen müsst ihr uns im Grunde genommen beweisen, dass ihr keine Spionage betreibt. Aber die Eigentümerschaft von den Chinesen ist für viele ein Problem, ja. Und wir haben jetzt, der neueste Fall ist Mercedes-Benz. Die haben zwei chinesische Eigentümer, einen staatseigenen Betrieb in Peking, ja. 9,9%, glaube ich, und dann der Chef von Chile, Privatunternehmer, CEO, hat 9,9%. Ja. Und damit sind sie weiter über 15%, und das ist bei den Senatoren im Grunde schon Grund genug, um zu sagen, wir wollen, dass Mercedes in Amerika keine Autos mehr verkauft. Ja, ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was für eine Megaproduktion sie in Alabama und South Carolina haben.
Absolut.
Aber Tatsache ist, die Leute müssen begreifen, was immer mit China zu tun hat, ist momentan ein Problem in China, hier in Amerika, und wird noch ein viel größeres Problem, wenn das Haus jetzt zum Beispiel im November, Dezember eher demokratisch wird, vielleicht sogar der Senat, und dann im Grunde genommen Donald Trump weniger in der Lage ist, sagen wir mal, Geschäfte aus China zu schützen. Deswegen, also man muss wirklich ganz vorsichtig neu geopolitisch sich aufstellen, um diese Sensitivitäten zu haben. Nicht, dass man auf einmal jetzt an den Chinesen verkauft wurde und dann feststellt, oh mein Gott, der amerikanische Markt bricht mir jetzt weg.
Mhm. Aber unter dem ganzen Gesichtspunkt ist der amerikanische Markt, auch wenn der sich so immer weiter abschottet und eigentlich ja auch nur noch auf Export draufgehen will, das ist vielleicht auch so ein Donald Trump-Ding. Mir sind vor allem diese ganzen Zoll-Debatten mit Trump halt irgendwie präsent, die ja auch gegen China lustigerweise ja führt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da China auslässt,
wenn
er von Zöllen redet.
Ja.
Aber dass man, dass nicht auch die USA letztendlich Gefahr laufen durch diese Politik am Ende ihre Wirtschaft zu geißeln, jetzt ist ein Mercedes, wer braucht den Mercedes? Jeder möchte ihn vielleicht gerne fahren, aber Kann der Front fährt ja auch.
Genau.
Das ist ja diese Sache, die mir als alter Pekinese aufgefallen ist, als ich rübergezogen bin. Beide Hauptstädte sind extrem ideologisiert. Ja, es ist ja fast unglaublich, wie eine Ideologie sie im Grunde genommen vor der Wirklichkeit schützt. Ja, wir haben eine Situation hier, die auch in Peking da ist, eben, es wird viel durch die Feindbrille gesehen, ja. Und aber momentan eben noch etwas gelockerter durch Donald Trump selbst, der eben mit China relativ gut umgehen kann, der Xi Jinping auch cool findet. Also von daher ist das ja eine Situation, die momentan etwas außergewöhnlich ist. Wir haben Tarife gegenüber China, die relativ hoch sind. Diese höchsten sind, ich glaube, Indien ist noch höher, aber gleichzeitig auch die Exporte von China nach Amerika sind ja eingebrochen, zweistellig. Gleichzeitig aber auch, wie China mehr nach Amerika verkauft, wie kann das sein? Ja, sie sind eben made in Vietnam, made in Malaysia, made in Thailand und enden eben hier unter diesem Label, aber mit vielen chinesischen Anteilen. Ja, und das wird sicherlich 2027 das große Thema werden und da müssen deutsche Unternehmer sich wirklich jetzt neu einstellen, nämlich diese sogenannte Freihandelszone USMCA, also das frühere NAFTA Agreement, wird jetzt neu verhandelt und dort wird eine Diskussion geführt werden über den sogenannten Lokalanteil, ja, the local content rule. Und das muss jeder im Grunde genommen nachvollziehen, weil Amerika versuchen wird, den Kanadiern und den Mexikanern im Grunde genommen zu sagen, also alles, was aus China kommt, könnt ihr nicht einbauen und dann nach Amerika exportieren, sondern das muss raus. Ja, die Entsinisierung sozusagen, ja. Und wenn das gelingt beim USMCA Agreement, wird sicherlich die nächste Administration das auch von den Europäern fordern, ja. Deswegen, die Firmen müssen sich darauf vorbereiten, dass ein Auto in Amerika eben wirklich China-frei ist. Und dass unter Umständen auch Hardware und Software aus China ein Problem langfristig in Europa sein werden. Ja, das heißt also dieses Scaling-up und dieses Einbinden des chinesischen Ökosystems in seine eigenen Lieferketten kann unter Umständen irgendwann mal ein Riesenproblem werden für europäische Hersteller.
Wie sollte dann da in deinen Augen, du hast vorhin schon gesagt, du sprichst auch gerne mal mit Außenministern, mit Bundeskanzlern und Co. Was sagst du denn den führenden Politikern in Deutschland, in Europa, wie sie am besten jetzt ihre Länder auch letztendlich ausrichten können und sollen, um dann für die Zukunft gewappnet zu sein? Ich habe zum Beispiel gelesen auch, dass ab 2030 das Thema Hardware, du hast es gerade angesprochen, relevant wird mit China, dass das dann auch nicht mehr so einfach eingeführt werden kann. Momentan sind wir in Anführungszeichen nur bei der Software aus China.
Ja, also ich sage immer, wir haben ja kein Erkenntnisproblem in Europa. Draghi-Report, Letter-Report, ja, auch die Berichte, die aus Kiel von Moritz Schulerig rauskommen, was Monika Schnitzer sagt, ist ja klar, wo die Hausaufgaben liegen. Ja, wir haben nur ein Problem mit der Umsetzung. Ja, wir müssen konkurrenzfähiger werden. Wir haben, ich habe vor 13 Jahren mit einem China-Institut mitgegründet, bin auch weiter im Kuratorium, das ist Merix in Berlin. Und wir haben 2020 einen Report geschrieben mit dem Verband, dem BDI zusammen, über die Abhängigkeiten von China. Ja, und das war im Grunde genommen so, dass wir gesagt haben, der Großteil der Produkte, die aus China kommen, haben bei uns keine große Abhängigkeit ausgelöst. Ja, also Spielzeuge, Elektronika und so weiter, die kann man auch im Notfall woanders kaufen. Aber es gibt etwa etliche Produkte, wo wir sagen, da müsste der Staat eingreifen, weil wir extreme Abhängigkeiten haben bei seltenen Erden, bei Magnesium, bei Vitamin B, bei Pharma-4-Produkten. Ja. Mhm. Und diese Abhängigkeit kann man im Grunde genommen nur damit lösen, indem wir im Grunde genommen diese Bereiche fördern. Ja. Also dass wir gucken, wo wir Technologie bekommen, um eben diese Refining hinzubekommen von seltenen Erden. Seltene Erden sind ja seltsamerweise gar nicht mal so selten. Es ist ja die Verarbeitung an seltenen Erden, die Chinesen vorangetrieben haben. Und dann gleichzeitig eben auch dafür sorgen, dass solche bei Pharma-Vorprodukten wir unsere Fabriken aufrechterhalten, die jetzt zum Teil auch von Chemie abhängig sind, die aus Indien oder aus China kommen. Also im Grunde genommen ist das alles relativ klar schon aufgeschrieben worden vor fast 10 Jahren. Aber die Problematik ist, dass wir da uns in Diskussionen verlieren, weil es Geld kostet und unsere Politiker es nicht schaffen, das als Problem darzustellen, so wie das JFK gemacht hat. Also China müsste unser Sputnik-Moment sein, wo wir feststellen, okay, wir können also auf den chinesischen Markt nicht mehr zielen, wir können uns auch auf die Amerikaner nicht mehr verlassen, jetzt müssen wir uns anstrengen und müssen gucken, nach JFK, um den Mann in dieser Dekade auf den Mond zu beschaffen, also ein Moonshot-Projekt hinzubekommen. Sozusagen in 5 Jahren schaffen wir es, durch Bündelung von Ressourcen, durch Einbindung von Partnern, dass wir unsere eigenen seltenen Erden verarbeiten können und von China etwas unabhängiger werden. Ja, das müsste es sein.
Aber hast du dann, also du sagst seltene Erden, hast du da ein konkretes Projekt im Kopf? Also irgendwie so, keine Ahnung, die Batteriefabrikfirma, irgendwie so ein, jetzt so ein Rüstungskonzern, jetzt ist gerade ja in den Medien irgendwie das FCAS-Thema, dieses gescheiterte Rüstungsprojekt zwischen Deutschland und Frankreich. Also sowas in der Art oder noch weitreichender Forschung oder in Robotik, KI, keine Ahnung. Also was siehst du da für Themenfelder, in denen man dann auch diese Zukunftsfähigkeit erreichen
also
kann noch?
Ja, also was man der EU und Deutschland zugutehalten sollte, ist, dass sie im Grunde begriffen haben, dass das jetzt die Zeit ist, wo wir uns mit anderen Ländern enger zusammenschließen sollen. Ja, also wir haben ja nun gesehen, in den letzten Jahren haben wir viele Freihandelsabkommen hinbekommen. Ja, also ich glaube, ohne Trump, den Druck von Trump und diese ganze Irrsinn, der hier passiert, hätten wir ja mit Indien nie ein Freihandelsagreement hinbekommen. Ja, Mercosur hat 30 Jahre gedauert und am Ende hat es wahrscheinlich der Stress von Trump dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir das einfach mal mit den Südamerikanern und bekommen das hin. Also von daher, die gute Nachricht ist, dass wir im Grunde genommen handeln. Ja, mit Mexikanern letzte Woche, glaube ich, hat das Parlament zugestimmt. Also da sind wir gut unterwegs. Wir brauchen Partner. Und dann mit diesen Partnern müssen wir im Grunde genommen dafür sorgen, dass wir irgendwo die seltenen Erden heben können, sei es Chile, sei es Kasachstan, sei es irgendwo woanders. Und dann eben versuchen, durch klare Bündelung an Ressourcen, dass wir dort die Ingenieure zusammenbringen, das Geld und so weiter, vielleicht auch mit Venture-Kapital zusammenarbeiten, um eben die Raffinerien hinzubekommen, um diese seltenen Erden zu verarbeiten. Ja, das ist ja der Bottleneck, den wir da haben. Und das kann man nur schaffen, wenn man im Grunde genommen der Industrie sagt, okay, Verlust oder Nichtverluste, wir decken das ab. Ja, das hat ja JFK gesagt. Ja, also ich weiß, Apollo ist ein teures Projekt, aber ich möchte diesen Typen da auf dem Mond haben in dieser Dekade. Haben sie auch hinbekommen, ja. Und wir hatten ja auch visionäre Politiker mit Franz Josef Strauß, der gesagt hat, wir können uns nicht von Amerikanern bei Flugzeugen abhängig machen. Wir machen jetzt ein europäisches Projekt, das heißt Airbus, ja. Also es geht ja, ja. Und deswegen, da liegt es. Also Ressourcenbündelung, politische Visionen, der Narrativ hinbekommen, dass die Bevölkerung sagt, okay, dann setze ich jetzt Milliarden ein. Ich weiß nicht, ob es hinten positiv rauskommt, aber es ist der Versuch wert.
Also, wenn ich zusammenfasse, brauchen wir in der Politik bessere Geschichtenerzähler und cleverere Subventionsstrategien für die Industrie, die man damit handlungsfähig macht, verknappt gesagt.
Genau. Wir müssen im Grunde genommen der Industrie sagen, pass mal auf, das ist jetzt nicht kurzfristig, das ist bei der nächsten Legislatur Periode ist das vorbei, sondern ich garantiere dir die Nachfrage über die nächsten 10, 20 Jahre. Hm. Erst dann stellt die Industrie ja Anlagen hin. Ja, das Problem haben wir ja bei der Rüstung auch. Ja?
Ja.
Ist das jetzt so, dass wir kurzfristig was wollen und jetzt Patriot oder Drohnen und so herstellen oder kann Rheinmetall und andere Firmen davon ausgehen, dass das, sagen wir mal, eine Nachfrage ist, die jetzt nachhaltig ist. Ja. Und da fängt's an. Also im Grunde genommen die Signalisierung dessen, das bleibt. Ja, ich werde weiterhin Flugzeuge kaufen, die eben den Airbus-Label haben. Und das muss im Grunde genommen klar kommuniziert werden. Wir müssen aus dieser Kurzfristigkeit rauskommen und kommunizieren, dass das für uns wichtig ist, in Industrien zu entwickeln, die unter Umständen am Ende nicht funktionieren. Ja, das ist ja das bei Risk Management und bei Venture Capital. Ja, von 10 Projekten scheitern 8 und 2 bleiben dabei. Man muss der Bevölkerung das verklickern, dass das okay ist, wenn 8 scheitern. Ja, weil die anderen 2 sind dann im Grunde genommen die Trendsetter. Und dieses Denken muss sich bei uns ändern, dass dieses, was Monika Schnitzer immer sagt, diese Sparkassengesellschaft. Wir müssen den Venture-Kapitalisten mehr Freiraum geben. Die Regularien sind zu eng gestrickt, als dass sie jetzt unterwegs sind. Und da muss der Staat einschreiten. Also der Staat muss im Grunde genommen das Umfeld dafür sorgen, dass wir wieder risikobereiter werden. Mhm.
Wie gut siehst du die Chancen dafür? Also, dass wir dann irgendwie in solchen neuen Industrien, Themenfeldern es auch wirklich schaffen? Oder also bist du da eher so der Optimist oder eher?
Ja, ist das Glas halb voll, halb leer? Also im Grunde genommen, wir haben eine Menge Kapazitäten. Also jedes Mal, wenn ich in Europa bin, ich bin ja auch im Verwaltungsrat bei Bosch unterwegs, stelle ich fest, wir haben ja tolle Technologien. Ja, die Schweiz und die Österreicher sind ja federführend, gerade was Biotechnologie angeht. Und deswegen komme ich immer wieder aus diesen Besuchen, aus den Fallen, aus dem Süddeutschen, aus dem Alpenland immer extrem positiv und optimistisch zurück, ja. Aber dann merke ich, dass im Grunde genommen da die Kommunikationsfähigkeit, die Narrative, wie du gesagt hast, fehlen, um diesen Optimismus auch zu kommunizieren. Wir können das, ja. Aber es dauert eben ein bisschen und es kostet eine Menge Geld, ja. Wir verlieren uns im Bürgergeld und bei der Immigration auf Themen, die im Grunde genommen vielleicht wichtig sind für Leute, die dort wohnen und so weiter. Ich habe ja zwei Kinder in Heidelberg, aber gleichzeitig verlieren wir unsere Zukunftsnarrative. Und da glaube ich, mangelt es bei uns. Ja, also wir haben ein riesengroßes Problem. Wir haben ja momentan die große Möglichkeit auch, dass wir Top-Talente aus China anlocken könnten. Ja, 15.000 Millionäre verlassen China jedes Jahr. Die stimmen mit ihren Füßen ab, weil sie das politisierte Umfeld nicht mehr wollen. Angst vor den Steuerfahndern haben wahrscheinlich. Und normalerweise gehen die Amerikaner als Erste ran und diese Chinesen siedeln um nach Amerika, ja, Kalifornien zu fördern. Jetzt überhaupt nicht mehr. Amerika ist bei den Chinesen momentan in der Wichtigkeit extrem runtergerutscht. Gleichzeitig haben sie ein Problem in Japan. Singapur ist schon voll mit chinesischen Top-Talenten und Dubai ist auch nicht mehr so sexy. Also im Grunde jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen,
also Stuttgart.
Genau. Stuttgart kommt nach Aachen, kommt nach Karlsruhe, kommt in unsere Technologie-Hotspots und da seid ihr gut aufgehoben, ja. Sind unsere Ausländerbehörden so aufgestellt? Not really, ja.
Nein.
Also es gibt ja gute Orte, wo das ganz gut klappt. Heilbronn ist davon einer. Aber es ist nicht genug, ja. Also wir müssen im Grunde genommen wirklich ein Programm auflegen, zu sagen, chinesische Top-Talente, bei uns seid ihr bestens aufgehoben. Mhm.
Das finde ich ist eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Oder hast du noch eine Frage, Patrick?
Nein, das words to end with. Also spannende Betrachtung.
Ja. Also wir haben die Möglichkeiten. Wir sollen da im Grunde genommen jetzt nicht uns unter Wert verkaufen, aber es braucht eine andere Sprache, es braucht eine andere Einstellung.
Mhm. Alles klar. Jörg, zum Ende haben wir beim Move Podcast immer noch eine kleine Tradition, dass du uns kurz mit uns ein kurzes kleines A-B-Spiel spielst. Darfst du für das Für oder Wider entscheiden? Die Betonung liegt auf A oder B, nicht und. Und fangen wir direkt an. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
CD.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Leider Ferrari.
Was heißt leider?
Aber nicht der elektrische Ferrari, muss ich sagen.
Solange es kein Lutscher ist.
Nein, ich bin einer, der, wenn er ins Auto geht, gerne Sound hat.
Mhm. Okay. Apple oder Google?
Apple.
Und Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Ich bin im Alter, wo ich einen Bauernhof brauche.
Okay, ich dachte immer, das ist so viel Arbeit, dass man, ist egal.
Ich habe 30 Jahre lang in Städten gewohnt, die über 20 Millionen Einwohner haben. Als ich umgezogen bin nach Amerika, hat Steven Schwartz mir einen Job in New York angeboten und ich habe gesagt, Steven, with all due respect, ich brauche was Ländliches. Er sagte, wo wirst du denn hingehen? Da sage ich, nach Washington.
Okay, Auto oder Fahrrad?
Auto.
Okay, im Auto dann vorne oder eher hinten?
Da vorne links.
Okay, bist du ein guter Fahrer?
Ich bin ein guter Fahrer. Ich habe den Führerschein 1976 gemacht und bin auf allen 5 Kontinenten schon selbst gefahren. Von daher würde ich sagen, wer Kairo navigieren kann, schafft das auch hier in Maryland.
Okay, das ist ein
valider Punkt.
Approved.
Stark.
In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Da kann ich nichts zu sagen, da bin ich zu wenig drin. Da kann ich wirklich nichts zu sagen.
Also liest du diese ganzen Terms and Conditions, liest du die durch oder klickst du die weg?
Das ist wie in der Ehe, I agree.
Okay, verstehe.
Den Vergleich habe ich auch noch nie gehört.
nee, aber finde ich, ist ja, verrät auch einiges. In Sachen Wunsch Adrenalinpegel, eher Motorradfahren, viel Adrenalin oder eher Fliegenfischen, was Ruhiges?
Altersbedingt fliegen, fischen, ja.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay, das hätte ich nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht
Kaffee
erwartet.
Oder Tee?
Nochmal?
Hätte ich weiß nicht erwartet, aber Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Jörg, das war's schon.
Okay.
Vielen Dank für deine Einblicke, für all die Infos und Insights und auch die netten kleinen Anekdoten. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Vergesst Like nicht teilen. Bei YouTube auch gerne hypen. Wir hatten ja mit dem Podcast mit Dies den wunderbaren Erfolg an der Stelle. Sei es noch gesagt.
Danke.
Zum heutigen Stand sind wir, glaube ich, auf Platz 17. Vielen Dank dafür. In den Charts, vielleicht kommen wir noch weiter raus. Die Woche ist ja noch da.
Ja, alles Gute nach Stuttgart.
Danke dir.
Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.